Jeder von uns kennt aus seinem Leben Prüfungssituationen. Angefangen in der Grundschule, wo man das erste Mal irgendwelche Tests schreiben muss, die dann bewertet werden. Weiter über die Schullaufbahn, über die normale, die voll ist von Exen und von Referaten und von Prüfungen, die man so ablegen muss, bis hin zur großen Abschlussprüfung, die ganz maßgeblich über den weiteren Weg entscheidet. Für viele folgt dann die Ausbildung, wo es theoretische Prüfungen gibt, praktische Prüfungen gibt, für manche andere das Studium, in dem man dann ist und wo so manch einer immer wieder im Prüfungsstress ist. Und dabei gibt es ja so ganz unterschiedliche Typen. Manch einer, der schiebt das so vor sich her und macht sich wenig Kopf. Wiederum andere, die machen sich schier verrückt, die können kaum schlafen die Nächte vorher, die haben so richtig Prüfungsangst. Wiederum andere gehen nach dem Motto ran, es kommt, wie es kommt, ich gebe mein Bestes und dann muss das irgendwie passen. Und dann gibt es welche, die sind mehr so in dem Wissen unterwegs, es gibt ja noch einen Zweit- und einen Drittversuch, wenn ich den ersten verhaue, also machen wir uns mal nicht verrückt. Und die Entspannung ist bei diesem Erstversuch wahrscheinlich noch relativ stark gegeben. Wenn es dann um den Zweitversuch geht, dann steigt die Anspannung schon ein bisschen mehr und ich glaube beim Drittversuch, spätestens da bekommt selbst der entspannteste Genosse weiche Knie. Und das nicht ohne Grund, weil wenn du die dritte Prüfung verhaust an der Uni, wenn du sie nicht bestehst, dann geschieht Folgendes, dann wirst du exmatrikuliert. Lang geübt, das Wort. Exmatrikulation steht dann für einen an. Das heißt, also in der Form geht das Studium nicht weiter, aus und vorbei. Und wir kennen also aus unserem alltäglichen Leben Situationen, Prüfungssituationen, die Frage nach Bestehen oder Nichtbestehen und schlussendlich auch die Konsequenz, wenn wir mehrfach nicht bestanden haben, dass es bedeuten kann, aus und vorbei. Und nun wollen wir heute Morgen weniger über Schul- und Uni- und Prüfungen vielleicht im Arbeitsleben nachdenken. Das tun wir ja sowieso die ganze Woche und machen uns da wahrscheinlich ganz viel Kopf drum. Nein, heute Morgen geht es vielmehr um Prüfungen in unserem geistlichen Leben. Und natürlich können diese beiden Prüfungsebenen zusammenhängen, also die natürlichen Prüfungen, die uns so in unserem Alltag begegnen, mit geistlichen Prüfungssituationen. Aber geistliche Prüfungssituationen gehen weit über das hinaus, was so unser Alltag in seinen normalen Prüfungen mit sich bringt. Wir haben für alle, die in der Predigtreihe dabei waren bisher, in den vergangenen zwei Wochen zwei von solchen Prüfungssituationen näher angeschaut. Prüfungssituationen für das Volk Israel. Und es ist interessant, dass es explizit heißt, in beiden Geschichten, die wir vergangene Woche und vor zwei Wochen gelesen und gehört haben, dass Gott sie prüfte. Wir haben einmal diese Prüfung in Mara angeschaut. Ich habe nochmal 2. Mose 15, Vers 24 und 25. Dort heißt es, und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest und dort prüfte er es. Das war vor zwei Wochen die Prüfung in Mara. Und jetzt letzte Woche die Prüfung in der Wüste Sin, 2. Mose 16, Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Ihr könnt diese Predigten dazu nachhören auf unserer Homepage. Und in beiden Prüfungssituationen, die wir letzte Woche und vor zwei Wochen gesehen haben, sehen wir, dass das Volk Israel kläglich scheitert. Und nun kommt es nicht allzu lange später zu einer Drittprüfung, und zwar der Drittprüfung in Rephidim. Und so lautet unser Thema heute Morgen die Drittprüfung vom Versagen, Versorgen und Vertrauen. Die Drittprüfung vom Versagen, Versorgen und Vertrauen. Und wir lesen den Text, um den es heute Morgen gehen soll, in 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. Und ich lese ihn uns vor, ihr könnt ihn gerne an der Wand mitlesen oder auch in euren eigenen Bibeln. 2. Mose 17, Abvers 1. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wir befinden uns in diesem Text in einer Zwischenphase. Und zwar sind wir mit dem Volk Israel auf dem Weg zum Berg Sinai, wo sie die 10 Gebote bekommen sollen, wo sie den Bundesschluss mit Gott erleben sollen. Und wir sind im Prinzip also zwischen der Rettung aus der Sklaverei in Ägypten und auf der anderen Seite diesem Bundesschluss. Und in dieser Zwischenphase arbeitet Gott an seinem Volk und er schleift es. Er arbeitet an ihrem Vertrauen zu ihm. Er arbeitet an ihrer Ausrichtung auf ihn. Er arbeitet an ihrer Liebe zu ihm. Man könnte das auch ausdrücken mit dem Begriff, er arbeitet an ihrer Heiligung. Weil sie letztendlich für ihn eine heilige Nation sein sollen. So heißt es dann später in 2. Mose 19, Vers 6, wenn es um diesen Bundesschluss geht. Und das Interessante ist, Gott arbeitet an ihnen, nicht indem er sie auf gut geteerten Straßen und schönen Hotels dann irgendwo Richtung Kanaan führt, sondern indem er sie in Herausforderungen stellt. Und so ist es auch in Rephidim hier an unserer Stelle von heute Morgen. Und das ist der erste Punkt, heute Morgen die Herausforderung. Es geht um Vers 1. Worin besteht die Herausforderung? Wir lesen in Vers 1, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim, aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Also Israel steckt mitten in der Wüste Sin, 2. Mose 16, hatten wir letzte Woche, und Gott sagt ihnen, dass sie jetzt weiterziehen sollen, und wir wissen, dass Gott sie geführt hat durch eine Wolken- und Feuersäule. Und wir erfahren in 4. Mose 33, Vers 12 und 13, dass auf diesem Weg dann von Sin nach Rephidim sie zwischendrin in Dophka und in Alush noch gelagert haben. Das heißt, sie sind schon eine ganze Weile unterwegs in der prallen Hitze. Und dann kommen sie an diesen Ort, an den Gott sie geführt hat. Und wie das nun mal so ist, nach einer langen Wanderung in der Hitze, der Körper schreit nach Wasser. Und ich denke, zumindest im Ansatz kennt jeder von uns das Gefühl von Durst, auch wenn wir wahrscheinlich wenig Wüstenwanderungen in unserem Leben durchlebt haben, aber trotzdem kennen wir es. Natürlich ist das hier nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man zum Beispiel seine Trinkflasche beim Sport vergessen hat oder so und Durst empfindet. Es geht hier wirklich um Extrembedingungen. Es geht um eine Herausforderung, die für sie den Tod bedeuten kann. Und wenn der Körper nach Wasser schreit und kein Wasser kriegt, dann hat Alfred das ja eben schon gesagt, dann geht das immer weiter bergab mit dem Körper, der Kreislauf geht runter und irgendwann ist zu Ende. Also kein Wasser ist ein wirklich großes Problem für Menschen. Und es stellt an dieser Stelle sogar ein lebensbedrohliches Problem dar, weil die Israeliten, die sprechen dann in Vers 3 oder lassen das so anklingen, dass sie eigentlich Überlebensangst sogar haben. Ja, also für sich selbst, für ihre Kinder, für ihr Vieh. Und daneben gibt es noch eine weitere Dimension, und zwar die Dimension, dass Gott selbst sie dorthin geführt hat. Davon lesen wir in Vers 1. Und da ist ja die Frage, was ist das jetzt? Eine Sackgasse? Gott hat sie dorthin geführt und jetzt hat er sich zurückgezogen? Oder hat er uns vergessen? Was soll das Ganze? Wo ist Gott denn jetzt auf einmal? Das sind Fragen, die einem inmitten von Herausforderungen durch den Kopf jagen. Und wir sehen am Ende von unserem Predigtext heute in Vers 7 so eine Frage, die wahrscheinlich manchem von uns sehr vertraut ist, weil da heißt es am Ende in Vers 7, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Es gibt Situationen im Leben, die uns zu Herausforderungen werden und die uns ganz ähnliche Fragen in den Kopf schießen lassen. Nämlich diese Fragen, hat Gott mich vergessen? Liebt er mich überhaupt? Und wenn er mich liebt, wie kann er mir denn das, was hier gerade vor sich geht, zumuten? Wo ist er? Ist Gott noch bei mir? Ist er wirklich für mich oder ist er vielleicht doch gegen mich? Zweifel schleichen sich ein an Gott, an seinem Wesen, an seiner Macht, an seiner Liebe, an seinem Wirken und so weiter. Und auch in unserem Leben kennen wir Herausforderungen, die unseren Glauben manchmal auf den Prüfstand stellen. Momente und Situationen, die uns viel abverlangen und die uns wahrscheinlich sogar manchmal überfordern werden. Und auch uns führt Gott manchmal Wege, die wir nicht verstehen und die wir uns selbst wohl auch nicht ausgesucht hätten. Und das kann dann im Leben des Einzelnen ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben in den vergangenen 2 Wochen da auch immer wieder schon was von gehört. Ich nenne noch mal so ein paar. Ja? Also seien es zum Beispiel gesundheitliche Beschwerden, die jemand hat, die jemand schon lange zu tragen hat. vielleicht eine große Unsicherheit. Man hat schon ganz vieles probiert, aber irgendwie hilft nicht so richtig. Man weiß nicht, was soll ich noch tun? Oder Herausforderungen auf der Arbeit vielleicht, wo alles drunter und drüber zu gehen scheint gerade. Oder Angst vor der Zukunft, die eigene Versorgung, die ungeklärt ist, eine Ungewissheit vielleicht für manchen, der im Alter schon ist oder aufgrund der gesamten Entwicklung in dieser Welt im Moment, wo alles so durcheinander gerät. Oder vielleicht für manch einen auch anstehenden Arbeitsverlust, der einem passieren könnte. Oder eine Angst vor entscheidenden Prüfungen, die anstehen. Also was könnte sowas sein? Schwierigkeiten im familiären Kontext. Vielleicht mit den eigenen Kindern, die nervenraubend sind. Vielleicht in der Ehe, wo man merkt, wir haben uns eigentlich schleichend voneinander entfernt und es kommt immer mehr zu Konflikten im Miteinander. Vielleicht mit den eigenen Geschwistern, mit den eigenen Eltern, mit den eigenen Schwiegereltern, Verwandten und so weiter. Die ganzen Beziehungsgeflechte, die wir so haben, oder auch jegliche zwischenmenschliche Schwierigkeiten, die auftreten können, mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, mit Kommilitonen, mit langjährigen Freunden, was auch immer. Ja, vielleicht auch für den einen oder anderen Einsamkeit, Freudlosigkeit oder bittere Enttäuschungen, die er erlebt hat. Und nicht zuletzt vielleicht die Herausforderung, dass Gott ein langjähriges Gebet einfach nicht erhört. Zum Beispiel der Wunsch nach einem Partner, der Wunsch nach einem Kind, der Wunsch danach, dass Gott Heilung schenkt, der Wunsch danach, dass ein Mensch Jesus findet. Und du betest und betest und es drückt dir eigentlich auf die Seele, aber es passiert nichts. All das sind Dinge, die für den Einzelnen große Herausforderungen sein können. Und ihr merkt, die Palette ist lang und man könnte noch vieles weitere nennen hier an dieser Stelle. Und ihr selbst wisst am besten, wo ihr momentan herausgefordert seid. Aber Gott mutet uns, genau wie dem Volk Israel, manchmal Dinge zu, die uns sehr nahe gehen und die uns schlichtweg an unsere Grenzen bringen. Aber er tut das nicht, weil er Freude daran hat, uns leiden zu sehen, sondern weil er vielmehr will, dass wir zu ihm hinwachsen. Er will, dass unser Glaube tiefere Wurzeln schlägt. Dass wir anfangen, vielmehr seinem Wort Glauben zu schenken und weniger unseren Gefühlen und Empfindungen. Ja, er will, dass unser Vertrauen auf ihn größer wird, auch wenn die Umstände eine andere Sprache sprechen. Letztendlich, dass er unser Herz selbst anfängt, ihn zu lieben und nicht nur das, was er gibt. Und unterm Strich verfolgt Gott auch in deinem Leben, wenn du Christ bist, das edle Ziel, dass er dich Jesus ähnlicher machen will, mit einem anderen Wort ausgedrückt, das Ziel der Heiligung. Und in diesem Gedankengang kann Jakobus etwas schreiben, was für uns herausfordernd ist. Und er geht so weit in Jakobus 1, Vers 2 bis 4, dass er Folgendes dort schreibt. Jakobus 1, Vers 2 bis 4, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen, oder man könnte auch übersetzen an dieser Stelle, Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also anders ausgedrückt, die Prüfungen in unserem Leben, die uns so begegnen, die Herausforderungen, die uns begegnen, die sind nicht einfach ein unbeabsichtigtes Produkt des Zufalls, was Gott irgendwie so durchgerutscht ist. Nee, absolut nicht. Vielmehr stellt Gott uns in Prüfungen hinein, damit unser Glaube reiner und echter und bewährter wird. Das heißt, jede Herausforderung ist zugleich auch immer eine Chance, in Christus zu reifen. Und Jakobus geht so weit, dass er sagt, wir sollen uns darüber freuen. Und er meint mit Sicherheit nicht, dass wir uns an der Prüfung als solches freuen sollen, sondern vielmehr an der geistlichen Frucht, an dem Resultat, was daraus kommt. Und damit wollen wir nicht Prüfungen oder Herausforderungen in unserem Leben, die da sind, irgendwie kleinreden, im Sinne von, ach, stell dir nicht so an. Ja, das passt schon irgendwie. Wir wollen auch nicht fromme Floskeln um uns werfen, aber wir wollen lernen, diese Perspektive, die Jakobus uns hier vor Augen malt, letztendlich Gott selbst uns vor Augen malt, in Prüfungssituationen vor Augen zu behalten. Und ich habe mal ein Gebet dazu gehört von jemand, was uns schwer über die Lippen gehen mag manchmal, aber was absolut ausdrückt, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass er besser weiß, was wir wirklich brauchen, was gut für uns ist. Und dieses Gebet ging so, hat jemand gebetet, Herr, schenk mir nicht, was ich will, sondern schenk mir, was ich brauche. Ja, Herr, schenk mir nicht, was ich will, sondern was ich brauche. Und ich denke, jeder von uns kennt Herausforderungen in seinem Leben. Vielleicht aktuell, vielleicht aus der Vergangenheit, vielleicht erwartet dich auch irgendeine Herausforderung in der Zukunft, wo du jetzt schon von weißt. Und Gott verspricht uns an keiner Stelle in der Bibel, dass wir nicht irgendwo auch in Herausforderungen und in Schwierigkeiten kommen werden, sondern ganz im Gegenteil, wenn du Jesus hingegeben folgen willst, dann wird Gott dich in Herausforderungen stellen, dann wird er dich schleifen, dann wird er dich formen. Und nun könnte man sagen, okay, dann will ich Jesus lieber nicht hingegeben folgen, dann will ich auch Jesus lieber nicht ähnlicher werden, weil das ist ja irgendwie anstrengend. Aber ich glaube, das ist verkürzt gedacht, wenn wir so denken. Weil wir sind so beschränkt und haben so wenig Ahnung davon, was es für ein Gewinn ist am Ende, wenn wir in der Freude an Gott wachsen und wenn Christusähnlichkeit in unserem Leben immer mehr zum Vorschein kommt. Aber ob Freude an Gott, wahre Freude an Gott und Christusähnlichkeit in unserem Leben wächst, das entscheidet letztendlich unsere Reaktion auf die Herausforderungen, die uns begegnen. Und so ist es. Immer wenn die Herausforderung kommt, verlangt sie uns eine Reaktion ab. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Die Reaktion, Vers 2 bis 4. Also den Israeliten brannte die Kehle und das führt unweigerlich zu einer Reaktion, beziehungsweise bei ihnen gleich zu mehreren Reaktionen eigentlich. Und wir lesen in Vers 2 davon, dass sie anfingen, Mose anzuklagen und dass sie mit ihm stritten. Sie machten ihm Vorwürfe unterschiedlicher Art. Zum einen für den Moment, Vers 2, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Und zum anderen so ganz grundlegende Vorwürfe, nämlich in Vers 3, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mit anderen Worten, was soll das Ganze hier eigentlich? Mose, ja, was hast du dir dabei gedacht? Willst du uns umbringen? Und Mose, wenn das so weitergeht, dann bringen wir dich bald um. Das deutet Mose in Vers 4 an, zumindest in seinem Empfinden. Und das ist eine ganz interessante Reaktion von diesem Volk Israel, wenn man nochmal so ein bisschen sich vor Augen führt, was für Erfahrungen sie eigentlich gerade im Gepäck haben zu dieser Zeit. Wir erinnern uns nochmal so zurück, was denn bisher geschah, was nicht vor allzu langer Zeit ihnen begegnet ist, was sie erlebt haben. Sie haben Wunder erlebt wie kein zweiter. Erinnern wir uns an die 10 Plagen, in denen Gott gewaltig seine Macht demonstriert hat, indem er Ägypten platt gemacht hat und es immer wieder über die Israeliten heißt, dass sie verschont blieben. Erinnern wir uns daran, wie sie glorreich ausgezogen sind mit den Schätzen Ägyptens im Gepäck, wie Gott ihnen das einfach so mitgegeben hat und geschenkt hat. Erinnern wir uns daran, dass sie auch zu diesem Zeitpunkt noch diese Wolken- und Feuersäule bei sich hatten, Gottes direkte Führung erleben. Oder an die Meeresteilung, rechts und links wie Wassertürme, das Meer steht und sie trockenen Fußes hindurch. Und zuletzt zweimal ganz ähnliche Situationen wie die aktuelle, die noch gar nicht lange her sind, nämlich diese Wasserversorgung in Mara, 2. Mose 15, und die Essensversorgung in der Wüste sind, 2. Mose 16. Und allein wenn man mal darüber nachdenkt, dass Gott Wasser zu Blut gemacht hat, in der ersten Plage, und wenn man darüber nachdenkt, dass er ein unüberwindbar großes Wasser namens Meer einfach mal eben geteilt hat, und wenn man darüber nachdenkt, dass er Bitterwasser zu Süßwasser durch ein unbedeutendes Stück Holz gemacht hat, könnte man ja fast zu dem Schluss kommen, dass Gott auch Herr über das Wasser ist. Es gibt also eigentlich keinen Grund zur Sorge. Aber nein, das gerät alles in kürzester Zeit in Vergessenheit. Und gerade diese Ereignisse von dem Bitterwasser von Mara und diese Essensversorgung in der Wüste Sin, da heißt es genauso wie in unserem Text hier in Vers 3, das Volk murrte. Anders ausgedrückt, sie beschwerten sich. Sie waren unzufrieden, zutiefst unzufrieden. Unzufrieden nicht zu knapp. Und Murren beschreibt deutlich mehr, als nur mal kurz seine Entmutigung zu äußern. Und einer, der kriegt immer sein Fett weg in dieser ganzen Situation, und das ist Mose. Ja, sobald es schwierig wurde, wurde er angeklagt und scheint nicht mehr weit davon weg zu sein, wie er das ja in Vers 4 hier auch sagt, dass sie ihn sogar steinigen wollen. Und wenn man sich mal hineinversetzt in diesen Kerl, muss man sagen, man kann eigentlich nur Mitleid haben. Ne? Also Gott führt dieses Volk und dieses halsstarrige und lernresistente Volk, das prügelt immer wieder auf Mose ein, sobald irgendwas nicht passt. Sie fahren ihn an, ja, und machen ihn fertig. Und ich finde dementsprechend in Vers 4 hier diese Frage von Mose so bezeichnend, wenn er dann sagt, was soll ich mit diesem Volk tun? Das ist Verzweiflung. Und auf der anderen Seite weiß Mose mit der Situation trotzdem umzugehen, weil er eine ganz zentrale Wahrheit kennt. Und zwar folgende Wahrheit: Murren geht letztlich immer gegen Gott. Das hat er in Kapitel 16, Vers 8 selbst schon so gesagt. Murren geht letztlich immer gegen Gott. Und darüber ist er sich absolut im Klaren. Er wusste, dass Gott sie in diese Situation hineingestellt hat. Er wusste auch, Gott hätte alle 1000 Meter eine Wasserstation dahinstellen können und sie wären perfekt versorgt gewesen und so weiter. Gar kein Problem, hat er aber nicht. Und deshalb sagt Mose in Vers 2, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Dieser zentrale Punkt, Murren geht letztendlich immer gegen Gott, der ist damals wie heute noch genauso gültig. Weil auch wir verfallen so oft in eine Haltung des Murrens. Nun kann es sein, dass jemand so ganz offensichtlich murrt, lautstark, das irgendwo proklamiert nach außen, dass er seine ganze Unleidlichkeit vor anderen breittreten muss, andere noch mit runterzieht und so. Und ich meine damit nicht, dass es nicht auch gut sein kann, wenn man mal was ausspricht, ehrlich. Aber es gibt Leute, ja, die proklamieren dieses Murren und die ziehen alles mit runter, vielleicht so äußerlich. Aber es kann auch sein, dass jemand stillheimlich in seinem Inneren murrt, dass er vor sich hinschmollt, dass er keinen Menschen an sich ranlässt, innerlich eigentlich zutiefst verbittert ist und unzufrieden ist. Und dabei kann es sein, dass es zwar eigentlich ein offensichtliches Hadern mit irgendeinem augenscheinlichen Umstand ist, aber letztendlich ist es ein Hadern mit dem Weg, den Gott mich führt. Ein Hadern mit der Führung Gottes in meinem Leben. Und ich will damit nicht sagen, dass nicht verschiedene Umstände und Menschen und Situationen für uns herausfordernd sein können und schlimm, ja, und uns schwer zu schaffen machen können. Absolut nicht. Und trotzdem ist es ja Gott, der uns in seiner Souveränität in diese Situation hineinstellt. Und so verlangt jede Herausforderung in unserem Leben, was auch immer das sein mag, uns eine geistliche Reaktion ab. Und es sind im Prinzip zwei Reaktionen, die dabei in Frage kommen. Die eine wäre weg vom Herrn und die andere ist hin zum Herrn. Weg vom Herrn murren wegen Herausforderungen. Ja, in dem Sinne von, Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Gott, das kannst du doch nicht machen. Das kannst du mir doch nicht zumuten, ausgerechnet mir, ausgerechnet diese Situation. Und es kann so weit gehen bis hin zu, ich schmolle und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, Gott. Das ist die eine Variante. Weg vom Herrn, murren wegen Herausforderungen. Die zweite ist, hin zum Herrn, Vertrauen trotz Überforderung. In dem Sinne, Gott, ich verstehe zwar überhaupt nicht, was hier vor sich geht. Und ich bin schwach, aber ich vertraue dir trotzdem. Du bist gut und du tust Gutes, auch wenn gerade mein Empfinden und meine Umstände was ganz anderes sagen. Im Bild gesprochen, Gott, du hast das Ruder in der Hand und ich setze mich in dein Boot hinein, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht. Und wichtig ist, diese zweite Reaktion, das ist nicht gleichzusetzen mit, ich ignoriere einfach mein Empfinden in der Situation und tue vor Gott und Menschen einfach so, als wäre alles in Ordnung. Das ist nicht das, was gleichzusetzen wäre damit. Nein, vielmehr sollen wir und dürfen wir ganz ehrlich uns zu unserem liebenden Vater hinwenden und unser Herz vor ihm ausschütten. Aber letztendlich ist die Frage, ob ich dann wie so ein kleines Kind schmollend in der Ecke sitzen bleibe und zumache oder ob ich trotz all dem Unverständnis, was vielleicht da ist, ganz bewusst sage, ich öffne trotzdem mein Herz im Vertrauen gegenüber Gott aufs Neue. Also ob ich in meiner Unzufriedenheit, meinem Murren gegenüber Gott verharre, mich vielleicht sogar in so einer Opferrolle so richtig eingerichtet habe, oder ob ich auf der anderen Seite sage, ich vertraue dir in deiner Weisheit, deinen Wegen, dir als Person, ich will mich dir neu hingeben. Und dabei drängen sich eigentlich zwei Fragen auf, die schmerzlich sind, aber wo ich glaube, wenn sie beantwortet werden, und das ist vielmehr eine Entscheidung wahrscheinlich, dann sind sie sehr heilsam. Und diese zwei Fragen sind, erstens, ist der Herr auch noch mein Herr, wenn er nicht tut, was ich will? Und das zweite ist, räumst du, räume ich Gott das Recht ein, in meinem Leben zu tun und zu lassen, was er will? Ganz kernige Fragen, die in unterschiedlichen Situationen sehr schwer zu beantworten sind, aber die entscheidend sind. Und Mose bildet in dieser Situation diese zweite Reaktion ab, von der ich geredet habe, weil sein Umgang mit dieser Herausforderung ist ein deutlicher Kontrast gegenüber dem Volk. Und er ist ein großes Vorbild für uns an dieser Stelle, glaube ich. In Vers 4 heißt es hier, Mose schrie zum Herrn. Und auch Mose hätte sicherlich genug Grund gehabt, mürrisch zu werden, Gott gegenüber zu murren, aber stattdessen schreit er zum Herrn in dem Wissen, nur er hat die nötige Hilfe, die wir brauchen hier. Und er tut das ganz im Sinne von David, der im Psalm 142, Vers 2 bis 4, uns Worte gibt, wo ich sagen würde, das sind Worte, die wir gut in großen Herausforderungen in unserem Leben auch zu unseren Worten machen können. Er schreibt dort, Psalm 142, Vers 2 bis 4a, mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn, mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Und vielleicht gibt es heute Morgen Leute, den einen oder anderen, der sich in diesem Murren so richtig eingerichtet hat und der eigentlich schon fast abgeschlossen hat und Gott gegenüber schweigt oder sich nur noch sehr stark auf Distanz hält. Und wenn es dir so geht, will ich dich ermutigen, diesen Psalm 142, diese Worte, vielleicht auch den ganzen Psalm, der sich lohnt, mal vorzunehmen, dir den persönlich zu eigen zu machen und das Schweigen vor Gott zu brechen. Dich neu hinzuwenden und diese Worte zu deinen Worten werden zu lassen. Denn sobald eine Hinwendung geschieht, lässt Gott das niemals an sich vorbeigehen. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt heute Morgen, nämlich die gnädige Versorgung. Und es geht um Vers 5 bis 7. Ich hätte eigentlich gerne den Punkt nur die Versorgung genannt. Klingt irgendwie besser, ne? Aber ich glaube, dass das Wort gnädig an dieser Stelle sehr wichtig ist. Und zwar aus zweierlei Gründen. Weil wenn Gott eingreift in meinem Leben, dann ist das immer Gnade, weil ich kein Recht darauf habe. Ja, wir können nicht beanspruchen, dass Gott gefälligst das und jenes in meinem Leben zu tun hat. Können wir nicht. Er ist Herr, wir sind seine Knechte. Er ist Gott, wir sind Mensch. Er ist Schöpfer, wir sind Geschöpf. Das ist die Rangordnung. Und deshalb können wir Gott nicht vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Und zweites ist, Gott greift ein, obwohl das Volk murrt. Ja, Gott hört auf Mose, obwohl das Volk ja gerade innerhalb von kürzester Zeit zum dritten Mal den gleichen Fehler gemacht hat. Sie haben die Drittprüfung eigentlich verhauen. Und Gott hilft, wobei sie eigentlich scheinbar aus der Erfahrung der Vergangenheit überhaupt nichts gelernt haben. Sie scheinen zu verkennen, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Aber während an der Uni beim Versagen in der Drittprüfung alles außen vorbei ist, lässt Gott Gnade walten und beweist auch an dieser Stelle einmal mehr einen langen Atem. Und es ist so großartig zu sehen, finde ich, wie gnädig Gott mit uns Menschen umgeht, weil auch nicht wir heutzutage genauso lernresistent und halsstarrig sind wie dieses Volk Israel. An ganz vielen Stellen. Ja. Wie oft haben wir schon erfahren, dass Gott uns nicht fallen lässt? Wie oft haben wir erfahren, dass er gewirkt hat und eingegriffen hat? Wie, was vielleicht bei uns, dass wir da standen wie in diesem Schilfmeerlied in 2. Mose 15 und wir haben ihm unsere ganze Hingabe ausgedrückt und 2 Tage später oder 3 Tage später haben wir an seiner Liebe gezweifelt und haben ihn komplett in Frage gestellt. Und auch wir haben die allermeisten Fehler in unserem Leben nicht nur einmal gemacht, sondern wie oft haben wir schon die gleichen Sünden begangen? Wie oft sind wir kläglich gescheitert? Wie oft haben wir Gott angezweifelt, ihn aus den Augen verloren, ihn an den Rand unseres Lebens gedrängt? Wie oft sind wir in unserem Murren stecken geblieben? Und trotzdem hält er uns fest. Und trotzdem schenkt er uns immer wieder einen Neuanfang. Und trotzdem gewährt er uns in Jesus Christus unsagbare Gnade. Und vielleicht ist es eine starke Ermutigung für dich heute Morgen, der du da sitzt und merkst, ja, das ist genau eigentlich meine Situation. Ich habe ein murrendes Herz. Ich habe in dieser Prüfungssituation kläglich versagt, ich bin gescheitert und ich habe Gott überhaupt nicht die Ehre gebracht, die er eigentlich bekommen muss. Gott ist gnädig und treu und du darfst heute Morgen seine Gnade und seine Versorgung ganz neu im Gebet für dich in Anspruch nehmen. Und so greift Gott hier an dieser Stelle in der Situation ein, indem er Moses Schreien erhört und dann zu ihm spricht. Folgendes sagt er in Vers 5 und 6. Geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Wenn Mose diese Begriffe hört von Gott, dann klingelt da bei dem einen oder anderen Stichwort was sofort in seinem Kopf. Nämlich Stab und Nil. Mose erinnert sich, ja, richtig, da war was. Ich sollte doch damals schon mit meinem Stab auf den Nil schlagen und Gott hat aus Wasser Blut gemacht. Und auch bei Horeb klingelt was bei Mose, das war nämlich der Berg, wo Gott ihm zum ersten Mal begegnet ist, in 2. Mose 3, in diesem brennenden Dornbusch. Das heißt, für Mose ist ganz klar, es gibt keinen Zweifel daran, dass Gott tatsächlich Wasser aus dem Felsen strömen lassen kann. Und so schnappt er sich einige von den Ältesten und schlägt voller Glauben, ohne zu zweifeln, auf diesen Felsen, genau wie Gott das angeordnet hat. Und gleich zweimal wird hier betont, in Vers 5 und Vers 6, dass die Ältesten Augenzeugen von diesem ganzen Geschehen waren. Und das hat einen Grund, weil sie waren Schlüsselpersonen für das Volk, begegnen uns immer wieder so im Laufe der Geschichte vom 2. Buch Mose. Und unter anderem dann auch später in 2. Mose 19, Vers 7, wenn es dann um den Bundesschluss geht, wo wir noch hinkommen. Und tatsächlich, Mose schlägt da drauf und es strömt Wasser aus diesem Felsen, sodass das Volk genug zu trinken hat und einmal mehr Gottes Versorgung erlebt. Und das, obwohl sie mit Mose gestritten haben und obwohl sie, Vers 7 heißt es so, sogar Gott geprüft haben oder Gott auf die Probe gestellt haben. Und wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, dann ist das eine absolut verdrehte Welt. Weil vorher war das so, Kapitel 15, Vers 25 und Kapitel 16, Vers 4, dass Gott das Volk prüfte. Und jetzt finden wir hier in Vers 7 von der hebräischen Wortwurzel her das gleiche Wort wieder, was hier für Probe steht. Aber diesmal heißt es, dass das Volk den Herrn prüft. Das heißt, sie stellen ihn in Frage, seine Güte, seine Loyalität, seine Macht, seine Treue. Und das ist eine absolute Anmaßung von ihrer Seite. Und das ist letztendlich eine verdeckte Strategie des Teufels, die auch in unserem Leben immer wieder stattfindet. Ganz spannend in der Hinsicht ist, sich Matthäus 4 mal näher anzuschauen. In Matthäus 4 ist die Rede von der Versuchung Jesu. Und wir erinnern uns daran, wie der Teufel, zumindest wer die Geschichte kennt, wie der Teufel genau in dieser Masche in Matthäus 4 Jesus versucht. Er kommt zu Jesus und versucht, dass Jesus Gott selbst, Gott den Vater, auf die Probe stellt. Und wie antwortet Jesus darauf? Er antwortet in Matthäus 4 mit einem Zitat aus 5. Mose 6, Vers 16 und spielt in dieser Stelle, diese Stelle spielt auf 2. Mose 17 an von heute Morgen. Und in 5. Mose 6, Vers 16 heißt es, Jesus zitiert das, wie gesagt, in dieser Versuchung, Matthäus 4, da heißt es, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr ihn zu Massa geprüft habt. Mit dieser Strategie wird der Teufel auch in unserem Leben immer wieder um die Ecke kommen. Er versucht uns dahin zu führen, dass wir Gott, seine Anwesenheit, seine Zuwendung, seine souveränen Wege, all das in Frage stellen. Der Teufel sät Zweifel und führt uns in die Verzweiflung. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns festklammern an das Wort Gottes und darauf bauen, darauf setzen und genau das Gleiche tun, was Jesus tut, der in Matthäus 4 immer wieder sagt, es steht geschrieben. Daran klammert er sich und daran darfst du dich klammern, wenn Zweifel in deinem Leben hervorkommen, wenn die Versuchung anklopft und sich breit macht, es steht geschrieben. Aber darüber hinaus gibt es eine zweite ganz wichtige Sache, an die wir uns klammern dürfen und die hat mit Vers 6 zu tun hier. Weil da heißt es interessanterweise, also in 2. Mose 17, Vers 6, dass Gott selbst gegenüber Mose Folgendes sagt. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Also es wird deutlich, dass Gott nicht außerhalb der Situation irgendwie bleibt, sondern dass er inmitten dieser Situation, inmitten dieser Herausforderung hineinkommt, dass er sich der Situation und der Not tatsächlich annimmt. Und noch spannender wird diese Stelle, wenn wir ins Neue Testament schauen, in 1. Korinther 10, Vers 4, und ich lese uns das mal, 1. Korinther 10 ab Vers 1, ein bisschen schwierige Verse, mir kommt es auf Vers 4 an dann, weil da wird es aufgegriffen. 1. Korinther 10 ab Vers 1, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen, und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Jetzt kommt's, der Fels aber war der Christus. Eine ganz spannende Aussage, nicht leicht zu verstehen, vor allem in der Hinsicht, weil Jesus zu diesem Zeitpunkt im 2. Buch Mose ja leiblich noch gar nicht auf diese Erde gekommen ist, aber seine Existenz, die war schon längst da, von Ewigkeit her. Aber hier ist noch viel mehr davon die Rede, dass schon damals Jesus bei ihnen anwesend war, dass er sie begleitete, dass er sie versorgte, auch wenn sie ihn physisch so nicht gesehen haben und das vielleicht auch noch gar nicht so richtig begreifen konnten. Aber Gott war mitten unter ihnen und er kommt ihnen zur Hilfe und er versorgt sie. Und zwar nicht nur körperlich, sondern hier ist die Rede von einem geistlichen Felsen. Und dieser geistliche Felsen, der war und der ist Christus. Nun mögen wir manchmal körperliche Nöte haben und augenscheinliche Umstände haben, mit denen wir zu tun haben, wo wir Hilfe brauchen. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein und aussehen, aber vor allem brauchen wir inmitten der Herausforderung unseres Lebens vor allem geistliche Versorgung. Wir brauchen einen geistlichen Felsen, auf den wir bauen können, auf dem wir sicher stehen. Was hängt damit zusammen? Damit hängt zusammen, dass wir Gottvertrauen haben. Ja, diesen festen Stand des Gottvertrauens. Damit hängt zusammen, dass wir geistliche Kraft haben, etwas zu ertragen. Damit hängt zusammen, dass wir eine biblische Sicht und Interpretation der Geschehnisse haben, die einfach so in unserem Leben stattfinden. Dazu gehört auch, dass wir Freude haben, unabhängig von unseren Umständen, dass wir Zufriedenheit und Gelassenheit und Frieden haben für unsere Seele. Und dazu gehört vor allem, dass wir die Perspektive des ewigen Lebens haben. Und all das ist nur in einer einzigen Person zu finden, und die heißt Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst. Während das Volk Israel im 2. Buch Mose nicht genau wusste, wer Jesus eigentlich war, dürfen wir heute 2021 nach Christus zurückschauen auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der tatsächlich Mensch geworden ist. Und die Bibel macht uns sehr deutlich, warum er eigentlich in diese Welt kam, warum er Mensch geworden ist. 1. Timotheus 1, Vers 15 heißt es, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Also Jesus kam in diese Welt, um das größte Problem des Menschen zu lösen. Bei all den Herausforderungen, die wir haben und die uns im Leben begegnen mögen, bei allen Problemen, die wir mehr oder weniger gut gehandelt kriegen, gibt es ein Problem, mit dem wir schlichtweg einfach nicht fertig werden. Und zwar folgendes. Wir stehen alle als sündige Menschen vor einem heiligen und gerechten Gott mit unserem Leben. Und wenn wir in unseren Sünden bleiben und Gott eines Tages Abrechnung über unser Leben halten wird und uns unsere Sünde anrechnet, dann sind wir hoffnungslos verloren. Aber Jesus, der Sohn Gottes, kam als der einzig Sündlose auf diese Erde und er starb am Kreuz für unsere Sünde. Er bezahlte für deine und für meine Sünde. Er bekam das, was ich verdient habe. Und wenn jemand an Jesus glaubt und für sich persönlich in Anspruch nimmt, dass Jesus auch für seine Schuld am Kreuz gestorben ist, wenn das jemand glaubt und fest angenommen hat, wenn er umkehrt von seinem Leben ohne Gott und sich Jesus als seinem neuen Herrn anvertraut für sein Leben, dann gilt ihm diese Rettung. Und hier heißt es so schön, dass diese Botschaft glaubwürdig und aller Annahme wert ist. Und das stellt ja eine Frage, eine persönliche Frage. Nämlich, glaubst du persönlich das? Und hast du Jesus bereits aufgenommen? Hast du ihn angenommen? Hast du diese Rettung, von der da die Rede ist? Wenn das ungeklärt ist, dann klär das noch heute. Dann mach das fest. Ja, dann stell deine Fragen, wenn du Fragen hast dazu, wenn du dich fragst, wie soll das gehen oder was bedeutet das alles, ich weiß es nicht, stell deine Fragen gerne mir oder jemand, den du kennst hier, auch wenn jemand zuschaut übers Internet, einfach auch an uns eine E-Mail zu schreiben, aber schieb's nicht weg, sondern wend dich an Jesus und guck, was ist da dran. Und wenn du bereits mit Jesus unterwegs bist, dann hast du diesen geistlichen Felsen, diesen unverrückbaren, unzerbrechlichen geistlichen Felsen, der trägt im Leben wie im Sterben. Ja, es mag Krisen geben in unserem Leben und Nöte und Überforderungen und all das, aber ist uns bewusst, wenn du entschiedener Christ bist, dass dir in Jesus Christus die gnädige Versorgung Gottes garantiert ist. Es fühlt sich manchmal nicht so an. Ja, es fällt uns manchmal schwer, das irgendwie zu greifen und zu glauben. Aber Gott hat dir und mir, wenn du Christ bist, wenn du mit ihm lebst, hat er dir in Jesus Christus die größtmögliche Versorgung gegeben, die du nur bekommen kannst. Und die Frage ist vielmehr, inmitten der Herausforderungen, in denen wir stehen dann, ob wir uns an ihn wenden und ob wir diese geistliche Versorgung nehmen und ergreifen und suchen oder nicht. Er versorgt uns durch verschiedene Dinge. Er versorgt uns durch sein Wort, versorgt uns durch seinen Geist, der uns Kraft schenkt und hilft. Er versorgt uns durch Gebet, durch Glaubensgemeinschaft, durch Glaubensgeschwister vielleicht auch, ja, die uns helfen, die uns mit hindurchtragen. Und ganz oft ist es so, dass Gott nicht unbedingt die Umstände ändert, sondern mein Herz und meine Einstellung. Und so kann Paulus in 1. Korinther 10, ein paar Verse später in dem Text, also den wir eben schon mal angerissen hatten, kann Paulus, der selbst große Herausforderungen erlebt hat, in 1. Korinther 10, Vers 12 und 13 dann Folgendes schreiben. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Auf uns selbst gestellt sind wir alle mehr als gefährdet, durch geistliche Prüfungen durchzurutschen, durchzufallen. Ja. Uns begegnen menschliche Prüfungen, menschliche Herausforderungen, die ganz greifbar sind, aber sie fordern immer eine geistliche Reaktion von uns. Das ist Teil des ganz normalen Christenlebens. Aber wie heißt es hier? Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Schwere Worte, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Manchmal ist das so, dass man denkt, ja, ich bin aber überfordert und das geht aber über mein Vermögen und ich sehe auch den Ausweg nicht. Und es mag sein, dass das manchmal so ist, dass es so ein Empfinden für uns ist, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott treu ist. Und Matthew Henry, ein Kommentator, hat zu diesem Empfinden, dass wir über unser Vermögen versucht werden, oder dass es zumindest vom Empfinden so ist, hat er Folgendes geschrieben und finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt, entweder werden unsere Versuchungen im rechten Verhältnis zu unserer Kraft stehen, oder aber es wird uns im rechten Verhältnis Kraft zu unseren Versuchungen gegeben werden. Nochmal, entweder werden unsere Versuchungen im rechten Verhältnis zu unserer Kraft stehen, oder aber es wird uns im rechten Verhältnis Kraft zu unseren Versuchungen gegeben werden. Und so ist es. Gott nimmt nicht immer die Prüfungen weg in unserem Leben, sondern manchmal befähigt er uns auch, in Anführungsstrichen nur, sie zu ertragen. Und deshalb ist hier der beschriebene Ausgang, von dem hier die Rede ist, auch nicht gleichzusetzen mit einem Ende der Prüfung, sondern manchmal auch mit der Fähigkeit, dorthin durchzugehen. Und nun sitzen heute Morgen hier eine Vielzahl von Leuten. Jeder bringt so seine unterschiedliche Situation und Geschichte mit. Vielleicht ist der ein oder andere in so einer Prüfungssituation und die Prüfung dauert weiter an und es hört nicht auf. Und ich wünsche dir von Herzen, dass der Herr deine Seele aus dem Gefängnis herausführt. So schreibt David das im Psalm 142, Vers 8. Ganz starke Worte. Herr, führe meine Seele aus dem Gefängnis. Vielleicht geht es dir so heute Morgen und du brauchst genau das. Wiederum andere sitzen vielleicht hier und merken, ja, ich bin kläglich gescheitert. Ich habe in meiner Reaktion mal wieder absolut versagt. Zum dritten Mal, zum x-ten Mal verhauen. Du darfst Gottes Gnade neu in Anspruch nehmen, dich an ihn wenden. Und dann gibt es vielleicht Leute, die im Moment so eine Art, ich nenne es mal Prüfungspause erleben. Für dich gilt, das was Paulus hier in 1. Korinther 10, Vers 12 schreibt, sei behutsam, dass du nicht fällst. Und für dich gilt auch, dass du aufgefordert bist, deine Glaubensgeschwister zu stärken, zu ermutigen, für sie zu beten. Weil wir brauchen einander, um auch in diesen Herausforderungen bestehen zu können. Und ich weiß nicht, wo ihr euch einordnen würdet, wie deine Herausforderung vielleicht aussieht, wie deine Reaktion im Moment ist, ob es dich eher hin zum Herrn oder weg vom Herrn treibt. Aber eins ist sicher, Gottes gnädige Versorgung, die steht. Gottes gnädige Versorgung, die trotz meines Versagens gilt, die vertrauenswürdig ist, und zwar vertrauenswürdig in und durch Jesus Christus. Und so will ich schließen mit zwei Ermutigungen für uns. Eine rhetorische Frage, die aber sehr aussagekräftig ist, und eine Verheißung. Zunächst die rhetorische Frage aus Römer 8, Vers 32. Da heißt es, er, Gott ist da gemeint, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat sich verbindlich gemacht in Jesus Christus, dass er uns nicht fallen lassen wird wie eine heiße Kartoffel, sondern dass gnädige Versorgung garantiert ist. Die zweite Stelle, eine Ermutigung aus Psalm 9, Vers 11, auf die ich in dieser Woche gestoßen bin. Da heißt es, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Ich bete mit uns.